Herzlich willkommen zu Talk to dem Podcast. Schön, dass ihr uns eingeschaltet habt, denn heute findet unser erster Jugendpolitik-Dialog zum Thema struktureller Rassismus statt. Jugendpolitik-Dialoge ist das übergeordnete Projekt, aus dem dieser Podcast entstanden ist. Herzlichen Dank und Gruß an alle Beteiligten, an alle, die in den Zuschauerrängen sitzen und auch an die drei wunderbaren Menschen, die heute hier zu Gast sind.
Einmal Herrn Alptekin Kirji.
Hallo, schönen Tag.
Chadaru Abdu.
Hallo.
Und Ella oder Gisela Dorn.
Hallo.
Ich bin Jurek Gehlen, die Namen habt ihr jetzt alle schon mal gehört. Und heute geht es um das Thema strukturellen Rassismus. Aber vorweg möchte ich jedem nochmal die Möglichkeit geben, sich kurz in ein paar Sätzen vorzustellen.
Wer mag den Anfang?
Ja, dann fange ich an. Ja. Ja, mein Name ist Alptekin Kirji, ich bin jetzt 49 Jahre alt, seit 2017 Landtagsabgeordneter für die SPD in Hannover Wahlkreis Mitte, war lange Kommunalpolitiker, Bezirksbürgermeister, Ratsherr und auch lange Parteivorsitzender der SPD in Hannover. Ich bin deutsch-türkischer Herkunft, ich bin ein Produkt der Völkerverständigung, deutsch-türkische Völkerverständigung. Mein Vater kommt aus der Türkei, meine Mutter aus Deutschland, habe zwei Kinder und bin gelernter Jurist.
Mein Name ist Chadaru Abdu, ich bin 21 Jahre alt, studiere Elektrotechnik und Informationstechnik. Ich bin Vorstandsvorsitzender des Jugendnetzwerks Young Shura. Das ist sozusagen ein muslimisches Jugendnetzwerk. Genau, und ich freue mich heute hier dabei sein zu dürfen.
Ja, also ich bin Gisela Dorn, ich bin 21 Jahre alt und mache meinen Bundesfreiwilligendienst hier via Linden.
Ja, und ich bin Jurgen, ich bin Sozialarbeiter und arbeite auch hier im Jugendzentrum Bierlinden. Ja, schönen guten Tag und schön, dass ihr uns streamt, nennt man das ja mittlerweile. Wie gesagt, es geht um das Thema strukturellen Rassismus. Wir haben in unserer Redaktionsgruppe ein paar Fragen ausgearbeitet und wollen dort jetzt einsteigen. Die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist: Hannover als Stadt der Willkommenskultur schmückt sich ja auch mit dem Titel Hannover als Landesintegrationshauptstadt. Wir haben hier Leute sitzen, die direkt beteiligt sind, nämlich in der Jugendgruppe. Vielleicht könnt ihr das sagen. Das ist vielleicht besser, als wenn ich jetzt hier rumstottere.
Genau, wir sind Mitglieder der LIP-Jugend AG. Also LIP steht für Lokaler Integrationsplan für die Stadt Hannover. Und es geht sozusagen darum, Integration so zu gestalten, dass auch Menschen mit Migrationsgeschichte im Prinzip mitgestalten. Und jetzt erstmalig ist es so, dass junge Menschen auch sozusagen einen eigenen Bereich haben, wo sie auch nochmal Mitentscheidungen bestimmen können und in den Expertinnengruppen der verschiedenen Handlungsfelder im Prinzip auch ihre Meinung äußern können und das mit tragen können.
Also ihr seid quasi eine Gruppe, die sich mit dem Bereich Jugend auseinandersetzt.
Ja.
Also nicht, ja, im Prinzip schon, weil Jugend betrifft natürlich alle Bereiche. Aber es ist schon so, dass wir auch die anderen Bereiche sozusagen, dass wir da auch mithelfen. Also genau, es gibt da verschiedene Expertinnen, die in der LIP-Jugend AG gewählt wurden und da sozusagen mitmachen dürfen.
Das finde ich ganz interessant, weil wir haben ja jetzt einen Politiker quasi sitzen, einen Landtagsabgeordneten. Und zwei junge Menschen, die partizipieren an der Politik. Und Hannover als Integrationshauptstadt unter dem Thema, was wir halt heute versuchen zu behandeln, struktureller Rassismus, da würde mich quasi fragen, inwiefern betrifft diese Thematik struktureller Rassismus zum Beispiel die Arbeit im LIP? Vielleicht von eurer Seite und natürlich auch von der Seite von Herrn Kirji, weil das ja nochmal eine ganz andere Perspektive ist.
Ja, also ich glaube, tatsächlich ist der Begriff Einwanderungshauptstadt, ne, der sogenannte Integrationshauptstadt Hannover. Und der lokale Integrationsplan, das ist ja auch eine Erfolgsgeschichte in Hannover. 2006 hat das ja begonnen mit Stefan Weiß, Oberbürgermeister. Das weiß ich so genau, weil ich dann in den Rat gekommen bin. Und wir mit Rot-Grün auch daran gearbeitet haben. Und das war eine richtige Aufbruchsstimmung. Ne? Der Oberbürgermeister hat Menschen mit Migrationsgeschichte, Vereinsvertreter eingeladen, Vertreterinnen, die auch eine Zuwanderungsgeschichte haben. Und das war eine Diskussion auf Augenhöhe. Sowas hat es noch nicht gegeben. Und dann wurde ja 2-3 Jahre danach dann der Integrationsplan geschlossen. Das hat auch die Kultur der Diskussion verändert, weil man erlebt es ja oft, wenn man eine Zuwanderungsgeschichte hat, egal in welcher Generation man hier lebt, das ist ja auch mal spannend, wie lange man darüber definiert wird, dass man immer so als Bittsteller oder Hilfe, den Leuten muss man helfen. Und aber es ist ja eine Diskussion auf Augenhöhe, weil wir sind ein Teil der Gesellschaft und bei den Jüngeren ist es ja nochmal ganz anders. Das ist unser Land, unser Deutschland. Und wir definieren uns auch dann so über die Gemeinsamkeiten und haben natürlich, wir bringen anderen kulturellen Hintergrund mit. Und das muss nicht in der Stadt Hannover, das muss überall gelernt werden, dass das selbstverständlich ist. Weil tatsächlich ist es ja so, dass vom Kommunalparlament bis zum Europaparlament die Vielfalt der Gesellschaft überhaupt nicht wiedergespiegelt wird. Und das ist ja ein Problem. Da sind noch viel zu wenig Menschen, die so die eine Migrations- oder Zuwanderungsgeschichte haben.
So, so zusammengefasst ist im Prinzip das ein riesiger Schritt gewesen zur Gleichberechtigung oder Gleichstellung,
zur Teilhabe.
So, und das ist ja immer auch ganz eng verknüpft mit der Arbeit gegen Rassismus.
Genau, dass das Thema nicht defizitorientiert diskutiert worden ist, sondern als gesamtgesellschaftliches Thema. Und Rassismus hat es damals gegeben und auch jetzt. Die Frage ist, wie wir mit dem Rassismus umgehen. Und durch 2015, 2016, als viele Geflüchtete zu uns gekommen ist, dann gab es eine richtige Aufbruchstimmung. Und seitdem hat sich ja viel verändert durch die Nazis, durch die Rechtspopulisten, die ja auch in den Parlamenten vertreten sind. Und das habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, was früher verpönt war zu sagen, also das hat man nicht gesagt, auf einmal sagen das dann Leute, dass ich als dummer Türke am Wahlkampfstand beschimpft worden ist. Also, und was mir große Sorgen bereitet, dass dieser Populismus auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Das sind dann Ärztinnen, ich sag mal Rechtsanwältinnen oder auch, wir haben einen Richter, der war Richter, der ist jetzt im Landtag von der AfD. Also früher war man gesellschaftlich verpönt, wenn man so geredet und sich so artikuliert hat. Und das ist leider in der Mitte der Gesellschaft angekommen, überall in Deutschland. Und in einigen Bundesländern ist die AfD ja mit 25% vertreten und natürlich spiegelt sich das auch in der Bevölkerung wieder, das muss man ganz klar sagen.
Da hätte ich jetzt tatsächlich noch eine Frage, weil ich will euch auch nochmal die Chance geben, zu Wort zu kommen zu der Thematik.
Also ja, ich würde auch sagen, dass Rassismus generell ein zentraler Aspekt ist, natürlich im lokalen Integrationsplan. Das wird auch sehr, sehr stark thematisiert in allen Expertinnengruppen. Und wir versuchen auch irgendwie so eine Diversität da reinzubringen, weil alile Mitglieder sozusagen in der Lebjugend AG auch sehr divers aufgestellt sind, aus verschiedene Migrationsgeschichten mitbringen. Deshalb Diskriminierung ist auf jeden Fall ein zentraler Aspekt und darüber sprechen wir auf jeden Fall auch.
Okay. Die Frage, die ich hatte bezüglich der AfD, die mich tatsächlich interessieren würde, ist ja, dass die AfD erschreckend einen erschreckenden Wählerzuschuss bekommen hat. Ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber man versteht mich, glaube ich. Und das bedeutet ja, dass sich tatsächlich gesamtgesellschaftlich was verändert hat, beziehungsweise dass, was früher ein No-Go war, auszusprechen, mittlerweile so eine Salonfähigkeit hat. Hat das Auswirkungen, nehmen Sie das wahr, auch von dem, was man ins Wahlprogramm aufnimmt? Also passt man sich dieser Strömung da zum Teil halt auch an, um Wähler irgendwie zurückzugewinnen? Oder das kann man auf eine ganz sanfte Art machen. Das ist eine Frage, die ich mir schon ganz oft gestellt habe.
Für bestimmte Parteien, also für die SPD kommst du nicht in die Frage, für die Grünen und Linken auch nicht. Also ich kann nur für die SPD jetzt sprechen, aber für die andere Partei kommt das auch nicht in Frage. Und die SPD hat ja auch eine Geschichte, ne? Auch der Verfolgung in der Nazi-Zeit. Und das kommt gar nicht in Frage. Aber was klar ist, und das gilt auch für alle Parteien, Rassismus kommt überall vor. Ne? Die Frage ist aber struktureller Rassismus. Und die Frage, wo beginnt Rassismus? Ne? Und dann will man sich selber auch als Opfer sehen. Und wie gehe ich damit um? Das habe ich natürlich auch in der Partei teilweise erlebt. Aber die Mehrheit, sag ich mal, der Genossinnen und Genossen, die denkt komplett anders. Und das Programm, die Programmatik der Partei ist anders. Aber natürlich gibt es auch Rassismus überall in der Gesellschaft. Sarrazin ist ja ein Beispiel zum Beispiel, der ja aus der Partei ausgeschlossen worden ist. Was viele vergessen ist, was ich vorhin angesprochen habe, was mich immer maßlos ärgert. Ich meine, ich bin hier geboren, aufgewachsen. Ihr seid noch viel jünger. dass man immer noch so als Exot dargestellt wird. Das ist ganz normal, dass wir diese Geschichte haben, dass wir natürlich auch Bezug zu den Ursprungsländern unserer Eltern haben oder wo wir vielleicht auch herkommen, dass wir das nicht wie die Unterwäsche da täglich ablegen, sondern das ist halt das vielfältige Deutschland, das offene Deutschland. Und das Gute ist, dass viele Menschen auch auf die Straße gehen und sich für dieses offene Deutschland bekennen, auch gerade hier in Hannover nach den Vorfällen in den USA. Oder dass Bilit Unay Oberbürgermeister geworden ist. Das ist ja auch ein Statement. Das ist die Mehrheit der Bevölkerung denkt nicht so. Aber wichtig ist, diesen Menschen auch die Grenzen aufzuzeigen, dass sie nicht die Meinung zu weit haben. Und auch Teile der Medien, das muss man ja auch sagen, die das ja auch immer wieder bedienen.
Jetzt haben Sie zum Beispiel gerade Bilit Unay angesprochen, der ja als erster Mensch mit türkischer Migrationsgeschichte Oberbürgermeister geworden ist. Man könnte ja schon fast meinen, er ist ein Musterbeispiel für Integration. Wie stehen Sie überhaupt zu dem Begriff Integration?
Ja, also das ist die Frage, wer wo sich integriert. Ne? Das ist ja, für mich ist es auch immer eine soziale Teilhabe, ne? Weil Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die beruflich oder gesellschaftlich erfolgreich sind, über die, da sagen wir ja, die sind ja nicht so, ihr seid ja nicht gemeint, aber es geht dann um die soziale Teilhabe. Ne? Das hat dann auch mit dem Hintergrund zu tun. Welchen Stadtteil wachse ich auf? Welche Bildungsvoraussetzungen bringen meine Eltern mit? Das ist ja ein Thema, um das es geht. Und Integration, weil es ist auch ein Irrsinn zu glauben, dass Deutschland sich nicht verändert hat durch die Integration, weil es ist keine Einbahnstraße. Natürlich, das Grundgesetz ist die Grundlage des Zusammenlebens, dass wir hier auf der Grundlage der Grundwerte hier leben. Aber was jemand privat macht oder wie er sein Leben ausgestaltet, das ist Privatsache. Und ich glaube, viele sind auch froh, dass wir nicht mehr in Deutschland der 50er und 60er Jahre leben. Das will ich auch mal sagen.
Lip, thematisieren wir diesen Begriff gerade insofern, dass wir den gerne loswerden möchten, weil das ja auch jetzt mittlerweile sehr negativ geprägt ist, so wie der Begriff auch im politischen Diskurs und in den Medien jetzt in den letzten Jahren verwendet wurde. Vor allem irgendwie so als, von der Bedeutung her mehr, dass man sich assimilieren muss, irgendwie einen Teil von sich ablegen muss, um dazugehören zu können. Wie sehen Sie das? Würden Sie auch dafür plädieren, dass der Begriff nicht mehr verwendet wird und einen anderen verwenden?
Da habe ich mir ehrlicherweise gar keine Gedanken gemacht und das müssen Sie dann entscheiden, wie Sie das damit umgehen. Aber also für mich ist der lokale Integrationsplan tatsächlich positiv besetzt, weil wir das damals mitgestaltet haben. Also es ist grundsätzlich erstmal positiv, aber da muss man gucken, ob der Begriff noch passt. Also grundsätzlich ist das für mich nicht negativ befasst, aber das kann man ja auch im Rahmen der Entwicklung der Diskussion gucken, was für Ergebnisse man hat und dann sagt, dann benennen wir diesen Plan auch um. Das ist ja, finde ich, das ist auch das Anrecht, auch der neuen Generation zu sagen, wir sehen das anders. Wäre auch schlecht, wenn die neue Generation das anders sieht als nicht anders sieht als die erste Generation.
Ab wann würden Sie überhaupt sagen, dass eine Person deutsch ist? Oder gibt es sowas wie eine deutsche Leitkultur? Das wird ja auch wieder immer wieder medial aufgegriffen, es ist auch wieder sehr umstritten.
Ja, es ist ja so, wenn bestimmten, sag ich mal, Politikerinnen und politischen Parteien die Diskussion ausgeht, dann fangen sie mit der deutschen Leitkultur an und das erleben wir regelmäßig. Für mich gibt es keine politische oder keine deutsche Leitkultur. Wir müssen uns ja mal die einzelnen Regionen Deutschlands anschauen. Die sind ganz unterschiedlich. Ne? Auch die Landsmannschaften schon allein Niedersachsen. Hannoveraner, Hannoveranerin sieht sich anders als ein Oldenburger, Oldenburgerin oder Braunschweiger, also oder Friesland. Und was uns gemeinsam verbindet, das ist das Grundgesetz, die Grundwerte und das ist natürlich die deutsche Sprache, die elementar ist. Und dann soll jeder nach seiner Fasson sehnig werden, aber die am meisten diese deutsche Leitkultur vertreten, ich meine, das sind ja meistens auch die Dümmsten, muss man mal sagen, ne? Was die mit der deutschen Leitkultur verbindet, also das frage ich mich, dann sollen, ne, das ist ja nicht, dass wir alle die gleiche Musik mögen, das gleiche Essen essen, ne? Das ist ja, und das resultiert meiner Meinung nach, weil wenn Politik nicht mehr weiter weiß, wie sie bestimmte Themen bedient und schürt natürlich auch Angst, ne? Weil jeder kann da irgendwie zu mitreden und dann kommt man ja immer mit dem Beispiel, ja, ich kenne so ein schlechtes Beispiel, da hat sich jemand nicht integriert und dann sagt er, weil er sich nicht an die deutsche Leitkultur angepasst hat, was aber Blödsinn ist.
Ich habe tatsächlich gestern mir auch noch mal ein paar Gedanken gemacht und wenn ihr möchtet, würde ich die ganz gerne mit euch teilen. Also es geht um den strukturellen Rassismus. Ich habe das hier auf meinem Handy, dann geht es nämlich ein bisschen schneller und ich stotter nicht so viel. Und zwar finde ich das generell ganz schön schwierig, strukturellen oder Rassismus generell zu greifen, weil das sind ja Sachen, die oft sehr subtil passieren, wenn es nicht bekennende Rassisten sind, die ganz klar rassistisch handeln. Und es geht ja im Prinzip immer darum, dass dass Rassismus dazu da ist, quasi Machtstrukturen aufrechtzuerhalten. Sprich, es werden Menschen herabgewürdigt, um sich selbst hochzuwürdigen. So, also das wäre im Prinzip so eine sehr vereinfachte Definition von Rassismus, an der ich mich jetzt quasi orientiere. Und ich glaube, das Problem bei strukturellem Rassismus ist, glaube ich, wenn wir darüber reden, dass dass alle Institutionen ja nach dem Grundgesetz verpflichtet sind, rassismusfrei zu agieren. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber, dass diese Institutionen ja von Menschen geführt werden, die keine bekennenden Rassisten sein müssen, aber durchaus Rassismen haben können, die das Verhalten beeinflussen. Und Rassismen zu haben, das ist was ganz Normales. Es gibt dann einen Witz oder ein kleines Rätsel, nenne ich das mal. Ich erwarte auch gar keine Antwort drauf. Vielleicht habt ihr das, vielleicht könnt ihr selber mal drüber nachdenken. Vielleicht kommt ihr drauf. Was kauft ein behinderter Schwarzer beim Bäcker? Wenn ihr jetzt zuhört, könnt ihr gerne Pause drücken und vielleicht noch ein bisschen weiter rätseln. Die Antwort wäre Brötchen, weil beim Bäcker kauft man Brötchen. Und es ist ganz egal, ob man eine Behinderung oder von einer Behinderung betroffen ist, ob man was für eine Hautfarbe man hat, das ist egal. Man kauft quasi Brötchen beim Bäcker oder Backwaren. Bei dieser Geschichte, das finde ich eigentlich ganz faszinierend, werden ganz viele Vorurteile und Rassismen abgespult, auch wenn man eigentlich kein Rassist ist. Im Alltag, das haben wir ja vorhin auch angesprochen, kann man quasi einer Person sagen, das war rassistisch und diese Person muss sich damit auseinandersetzen. Institutionen haben aber einen gesellschaftlichen Auftrag und in vielen Bereichen betrifft das dann halt auch das Schicksal oder das einzelne Leben von Personen. Und ich glaube, dass da halt in diese Diskussion über strukturellen Rassismus zum Teil halt auch reingehört, dass man darüber reden müsste von der politischen Seite aus, dass die Bearbeitung von Rassismen institutionell verankert wird. Das bedeutet ganz konkret, Schulungen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anzubieten, um möglich zu machen, dass halt Rassismen bearbeitet werden können. Und ich glaube, die größte Hürde auf dem Weg ist halt wirklich, dass das Wort bzw. der Begriff Rassismus ein Schimpfwort in meinem Kreis ist. Also wenn mich jemand Rassist nennen würde, würde ich mich zutiefst verletzt fühlen, weil ich nehme mich nicht so wahr. Ich weiß mittlerweile auch durch mein Studium, dass auch ich Rassismen in mir trage. Die können anerzogen sein, können kulturell bedingt sein. Das Problem ist halt, wenn ein Tabuthema wie Rassismus, wenn es ein absolutes Tabu gibt und man nicht drüber reden kann, zum Beispiel Schulen würden niemals, oder ganz oft, ich will jetzt auch nicht verallgemeinern, ganz oft nicht zugeben, wir haben ein Problem mit Rassismus. Es muss nicht sein, dass da ein Rassist sitzt, sondern es kann einfach sein, dass Rassismen das Verhalten von bestimmten Personen beeinflussen und das sich halt negativ auf die Menschen auswirkt, die zum Beispiel zur Schule gehen oder zum Arbeitsamt etc. Und darum glaube ich, dass wichtig ist, dass man dieses Tabuthema Rassismus halt aufbrechen müsste. Und das würde bedeuten, dass man dann quasi das Ganze bearbeiten kann. Also Rassismus dürfte nicht mehr als Schimpfwort benutzt werden, sondern es müsste eigentlich institutionell klar sein, wir haben alle Rassismen und wir müssen die bearbeiten. Denn ich glaube, nur wenn eine Institution den Mut hat zu sagen, ja, das gibt es bei uns, dann gibt es die Möglichkeit darauf, dass man quasi das Problem nicht mehr totschweigt, sondern dass man aus dem Totschweigen in einen Lernprozess kommt und somit aktiv an einer Gesellschaft der Gleichberechtigung und Teilhabe arbeitet. So, das waren im Prinzip die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert als geplant.
Ich glaube, da ist nochmal ein Unterschied, als wenn man jetzt sagt, du bist ein Rassist oder das war rassistisch. Hm. Das ist nochmal ein Unterschied. Wenn jetzt jemand hingesagt hat und sage, du bist ein Rassist, nur weil du das gesagt hast, dann habe ich ein Vorurteil der Person gegenüber, weil ich denke, nur wegen diesem einen Satz oder wegen dem einen Gedanken, den die Person geführt hat, ist es gleich, packe ich die Person in eine Box und ich selbst werde nicht in eine Box gepackt werden, nur weil ich Sachen sage oder nur weil ich so aussehe. Deswegen sage ich, wenn ich halt mit jemandem spreche und das mitbekomme, sage ich, das war ziemlich rassistisch von dir. Das bedeutet aber nicht, dass du Rassist bist. Das Problem ist, wenn man das jemandem sagt, gehen die sofort in die Abwehrhaltung. Das heißt, man muss auch noch auf jeden Fall den Menschen beibringen, dass sie akzeptieren und zuhören, was man zu sagen hat. Das ist genau, wenn ich jetzt mir hingehe und sage, okay, meine Sexualität ist meine Sexualität und das, was du gesagt hast, klingt sehr homophob für mich, dann hast du auch wiederum, ich bin kein Homophob, ich habe ja nichts dagegen, das habe ich nie gedacht, dass du ein Homophob bist. Es klingt nur homophob. Der Gedankengang, den du dann hattest, der war dann auch wirklich homophob oder auch wirklich rassistisch oder halt, das ist dann halt einfach so, wie ich das empfinde und ich will jetzt nicht sagen, ich weiß alles, aber wenn es eine Mehrheit von Menschen sagt, dann sollte man dieser Mehrheit von Menschen auch wirklich zuhören und sagen, okay, hey, ich höre euch zu, ich denke drüber nach und wenn ich wirklich weiß, dass ich selbst kein Rassist bin, dann werde ich auch gewisse Sachen verändern und gewisse Sachen aus meinem Wortschatz rausstreichen. So, das ist das Problem. Also gar keinen Fall verletzt fühlen.
Und ich finde, du hattest gerade was sehr, sehr Interessantes gesagt, dass Institutionen auch sozusagen sich eingestehen müssen, okay, es gibt Rassismus auch bei uns, der ist irgendwie verankert in den Strukturen und vielleicht, dass man einfach sagt, okay, wir sind bereit, aber was dagegen zu tun. Jetzt ist es so, dass die Studie innerhalb der Polizei jetzt aktuell sozusagen zurückgehalten wurde vom Innenministerium, wo man hätte nachschauen können, untersuchen können, okay, wie sieht es denn mit dem Rassismus innerhalb der Polizeibehörden aus? Dafür sind sie natürlich nicht zuständig und verantwortlich, aber vielleicht mal an Sie die Frage, gibt es irgendwie in Niedersachsen Bestrebungen, irgendwie sowas in der Richtung zu machen, zumindest?
Weil das, ich meine, Polizei und Rassismus ist ja auch ein Thema. Auch, in Deutschland wird ja auch in der Gesellschaft diskutiert und wir haben jetzt auch die Vorfälle in Hessen, wo ja auch personelle Konsequenzen gezogen worden sind. Also für Niedersachsen, das haben wir natürlich auch diskutiert. Ich habe das auch mit unserer Jugendorganisation, mit den Jusos und den polizeipolitischen Sprecher diskutiert. Also in Niedersachsen, für die Polizei gibt es keinen strukturellen Rassismus. Und natürlich gibt es Polizeibeamten, die Rassisten sind, das ist klar. Und in Niedersachsen wird auch Wert auf die Ausbildung geachtet, so sag ich mal, wo man auch staatsbürgerliche Pflichten sich auch mit dem Staatswesen, mit den Grundrechten auseinandersetzt. Wo dann aber auch, wichtig ist, dann auch Konsequenzen gezogen wird, wenn ein Polizeibeamter oder eine Polizeibeamtin dementsprechend auffällt. Und in Niedersachsen werden auch viele junge Polizeianwärter, Anwärterinnen haben dann auch Zuwanderungsgeschichte, wo man auch Wert darauf legt, dass sich die Diversität der Gesellschaft widerspiegelt. Und wir haben eine anonyme Beschwerdestelle, wo man sich beschweren kann, anonym über Polizei oder über auch über entsprechende Maßnahmen. Und da ist das Thema Rassismus, ich kenne die Zahl nicht, aber gar nicht oder sehr gering vorhanden, also wo man sich beschweren kann. Und vielleicht noch eine persönliche Sache. Es ist natürlich, ich glaube fest daran, dass die Polizei strukturell nicht rassistisch ist, aber wo ich mir natürlich auch Sorgen mache, wo ich zum Beispiel diese NSU-Morde, ne, wo man ja über Dönermorde gesprochen hat. Ne? Das ist so, wurde allgemein im Gesprächsgebrauch übernommen von der Polizei, von der Politik, damals noch Otto Schily, also nicht er, aber das war die rot-grüne Zeit der Bundesregierung. Die Medien haben das aufgenommen und dann hinterfragt das keiner, ne? Dönermorde. Ne? Ja, Türkischstämmige wurden umgebracht, später ja auch ein Grieche und noch eine deutsche Polizeibeamtin. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, wenn etwas als Gesetz gilt, wo man das gar nicht mehr selber hinterfragt. Also, und da finde ich, bin ich auch in der Verantwortung, Politiker das zu hinterfragen, dass das so nicht geht. Und das habe ich auch mit Polizeibeamten diskutiert, auch bei uns in der Fraktion, mit so einem polizeipolitischen Sprecher, mit den NSU-Morden. Da war mein Grundvertrauen erstmal erschüttert. Ne? Wie kann sowas passieren, dass eine Nazi-Bande durch die Bundesrepublik zieht und Menschen umbringt? Und es gab so viele Hinweise und die hat keiner ernst genommen. Und da muss man natürlich fragen, das sind dann vom Staatsapparat, vom Sicherheitsdienst insgesamt Fehler gemacht worden. Und auch die Stigmatisierung der Bevölkerung und sowas darf nicht passieren, auch sowas wie in Hessen. Und das muss unbedingt aufgeklärt werden, weil das ist auch eine Gefahr für unseren Staat, wenn solche Leute Polizeibeamte sind. Und dann in der Bundeswehr gibt es ja auch mit der Spezialeinheit KSK auch erhebliche Probleme. Also da müssen wir einen genauen Blick drauf haben. Wir müssen dann auch sofort die Konsequenzen ziehen. Das ist was ich für zentral halte.
Genau. Und ich habe das auch so mitbekommen, dass wohl Niedersachsen auch irgendwie eine Vorreiterstellung hat. Dadurch, dass so viele Polizeibeamte Migrationsgeschichte haben, wie in den wenigsten anderen Bundesländern. Aber dennoch kann man sagen, es gibt keinen strukturellen Rassismus bei uns in der Polizei. Wenn wir zum Beispiel über Racial Profiling reden, das ist ja etwas, das gehört zur Alltagsrealität vieler Menschen leider. Wieso? Eigentlich ist es ja per Gesetz verboten, dennoch wird es praktiziert. Gibt es da irgendwie Bestrebungen, was dem zu tun?
Also das soll tatsächlich nochmal untersucht werden, ob es da besondere Hinweise oder Vorfälle gibt. Und auf sowas muss man dann achten. Ne? Das sind, was ich angesprochen habe, die Vorurteile, die man hat, oder dieselben Bilder. Ne? Wenn man, ich habe zum Beispiel ein Nachtpraktikum mitgemacht bei der Polizei hier in Mitte. Ne? Und ich war wirklich begeistert so von der Professionalität. Aber sag ich mal, mit den Leuten, mit denen man dann zu tun hatte als Polizeibeamter oder Polizeibeamtin, das waren dann oft Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Ne? Und dann da muss man aufpassen, dass man als Beamter, ne, das würde mir auch so gehen, wenn ich jeden Tag abends solche Konflikte habe, dass bei mir dann Bilder entstehen. Ne? Das ist ja dann auch menschlich, das muss man ja auch sagen, egal welchen Hintergrund man dann hat. Und dass die Polizeibeamten besonders geschult werden und dass sie natürlich nicht immer an der gleichen Stelle auch arbeiten können. Ne? Weil es ist ein Teil der Bevölkerung, der natürlich dort in der City, wo es da einfach Probleme gibt, das muss man dann auch offen ansprechen, dass es da bestimmte Kriminalität gibt, die dann von bestimmten Bevölkerungskreisen dann begangen wird. Ne? Und da müssen wir alle insgesamt aufpassen. Das heißt aber nicht, dass dann alle kriminell sind. Ne? Das machen ja die Rechtspopulisten, schaut euch an. Ne? Oder wenn wir bestimmte Stadtteile nehmen, das wird ja auch gerne gemacht, dann die Kriminalstatistik und dann guckt man, wo leben viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, wie sieht die Kriminalstatistik dann aus und sagt, ja, passt doch also. Ne? Das bedient dann ja auch solche Rassismen dann auch.
Ja. Da fällt mir ein, ich habe nämlich zu Stadtteilen tatsächlich auch noch was Interessantes aus dem Sozialbericht von 2018 und dem geht um Saalkamp rausgeschrieben. Darf ich das mal kurz holen? Mhm. Du hast eine Frage.
Ich wollte das sagen.
Ach so.
Ich wollte gerade sagen, weil das gerade so gut gepasst hat, wollte ich das kurz sagen. Und dann hast du es gemacht. Alles gut.
Und dann hole ich das mal kurz. Ja. Hole ich das mal kurz her.
Kannst du es gerne weitergeben.
Okay. Also das, wir hatten ja in den Fragen auch etwas mit Segregation stehen. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Zahlen und Fakten im Prinzip aus diesen Berichten rausgeschrieben und lese sie jetzt einfach mal vor. Die günstigsten Mietsangebote 2012 bis 2017 in Hannover war erste Stelle Mühlenberg, zweite Stelle Saalkamp, dritte Stelle Davenstedt. Ausländische Staatsangehörige sind dreimal so häufig von Armut betroffen wie Deutsche. Es geht um die Zahlen 34,8%. Ausländische Staatsangehörigkeit, Deutsche 11,1%. Saalkamp Mitte, Arbeitslosenanteil Dezember 2017. 16% der 18- bis 64-Jährigen sind arbeitslos. Gesamtdurchschnitt in Hannover beträgt 6,8%. Jugendarbeitslosigkeit, Saalkamp Mitte, Dezember 2017, 9,8%, Saalkamp Mitte. Jugendarbeitslosigkeit, Hannover Gesamt, 4%. Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Stadtteile mit über 43% wären Saalkamp Mitte, Mühlenberg, Linden Süd, Fahrenheide, Hainholz und Stöcken. Wobei Hainholz, Stöcken, Fahrenheide und Linden nur zum Teil, ja, also Stadtteilgebiete. Die Generation U18, damals noch 2018, da war ein ganz schöner Satz in dem Sozialbericht von 2018. Soziale Zugehörigkeit bestimmt häufig Bildungs- und Teilhabepositionen. Steht aber auch drin, dass man keinen Rückschluss darauf ziehen kann, wenn ich aus einem Stadtteil komme, dass das im Prinzip einen direkten Zusammenhang gibt. Den kann man zwar vermuten, kann man aber nicht nachweisen. Und die relativ meisten Minderjährigen bezogen auf die Bevölkerung im Stadtteil insgesamt, Mühlenberg, Fahrenheide, Saalkamp. Also wenn man sich das anschaut, dann belegen diese Zahlen im Prinzip, dass es gewisse Stadtteile gibt, in denen besonders viele Minderjährige, also Leute, die im Bildungsprozess stecken, leben, aber auch gleichzeitig halt Stadtteile sind, die mit die höchsten Arbeitslosenanteile haben. Dazu gehört halt auch der Saalkamp. Da gibt es ja seit, ich glaube, 2009 das Projekt Soziale Stadt, um die Begebenheiten dort zu verbessern. Das, was ich jetzt an Informationen rausfinden konnte, war, dass das soziale Umfeld, dass sich da wirklich eine Menge tut, die nachbarschaftlichen Verhältnisse verbessern sich. Das Problem daran ist halt, dass Investoren fernbleiben, was diesen Stadtteil halt nicht aufwertet. Und wenn ich mir das halt anschaue, dann frage ich mich schon, ob das eventuell tatsächlich auch mit strukturellem Rassismus zu tun oder mit strukturellen Rassismen zu tun haben kann. Weil ich möchte jetzt keiner Institution Rassismus vorwerfen, sondern eher, wie ich das ja vorhin gesagt habe, dass vielleicht einige Menschen in Behörden arbeiten, denen gar nicht bewusst ist, dass Rassismen ihr Verhalten beeinflussen. Also es soll kein Vorwurf sein, sondern einfach nur die Bitte, sich mit dem Thema anders, auf eine andere Art und Weise auseinanderzusetzen. Weil, wenn ich mir das anschaue, ich wüsste auch nicht, wie man da rauskommt.
Meiner Meinung nach hat das tatsächlich nichts mit Rassismus zu tun, sondern auch mit Stadtentwicklung. Ne? Und ja. Wie entwickeln sich die Mietpreise? Ne? Wer ist dort Vermieter? Und da muss man sagen, hat die Politik dann auch nicht alles richtig gemacht? Und zum Beispiel hier in Saalkamp mit soziale Stadt, in Heinholz weiß ich das auch mit der sozialen Stadt, weil ich halt auch Bezirksbürgermeister war, das sind die Stadtteile, über die eine sehr oft negative Berichterstattung stattfindet, wo wir auch Beratungsbedarf haben, Gemeinwesenarbeit. Da muss ich auch sagen, was ich da erlebt habe an ehrenamtlichem Engagement von Vereinen, Verbänden und Menschen, die sich da dann für andere Menschen einsetzen, das darf man da auch nicht vergessen. Da gibt es auch wieder also, die dann noch eine gute Nachbarschaft organisieren. Aber klar ist auch, da muss der Staat viel mehr machen, als weiß ich in Kirchrode oder Isernhagen Süd, weil die Menschen dort mehr Beratungsbedarf haben und weil auch Kinder und Jugendliche dann auch aus sogenannten eher bildungsferneren Schichten bekommen. Und das hat dann oft auch mit den Mietpreisen zu tun, das hat dann mit der Wohnungsbaupolitik zu tun. Und die Stadt Hannover, ich glaube, das stand ja auch heute in der Zeitung, hat auch wieder einen Teil vom Kanarisweg gekauft, ne, um selber da wieder als Vermieter verantwortlich zu sein. Und ich glaube, es hat mehrere Gesichtspunkte. Das Problem ist aber, dass solche Lagen und Herausforderungen zu Rassismus oder Rassismen führen können. Sagen, guck mal, da wohnen diese Leute, die haben diesen Migrationshintergrund, sozial schwach, ne? Dass sich dann also diese Vorurteile, ne, dann dazu benutzt werden, ist ja auch kein Wunder, dass sich das anders entwickelt. Aber da möchte ich nur auch mal an die Diskussion erinnern, sollte eine Obdachlosenunterkunft, glaube ich, im Zoo entstehen, was da auf einmal los war von der Nachbarschaft. Hier bitte nicht, ne? Aber so in anderen Stadtteilen wie, weiß ich, in Heinholz, Saalkamp, ist das okay oder Farnwald? Aber da muss man auch mal sagen, ne, trägt die gesamte Gesellschaft Verantwortung. Mhm. Ne? Und da gehen Stadtteile wie Heinholz, weil ich das auch weiß, ne, weil da sind mehrere Einrichtungen. Ne? Also sind auch viele Menschen in der Kommunal-Gemeinwesenarbeit, Jugendarbeit, Krippen, Kita auch sehr engagiert, auch die Kirchen. Also es hat immer, ich will das auch nicht schönreden, ne, aber wenn ich mal sozialer Brennpunkt höre, dann denke ich, ja, da leben auch Menschen. Ne? Das ist ja auch so ein sozialer Brennpunkt. Das sind Kinder und Jugendliche, die dort leben, um deren Zukunft es geht. Ich finde, das ist da nicht immer so einfach. Ne? Aber wichtig ist dort, dass die Menschen vernünftige Arbeit haben und auch verdienen und dass die Kinder eine gute Ausbildung bekommen.
Also einfach finde ich das auch überhaupt nicht. Und ich wollte den Stadtteil Saalkamp jetzt auch nicht abwerten. Also,
ja, das heißt,
weil ich wohne quasi, seitdem ich aus dem Elternhaus rausgezogen bin, auch vorwiegend in Stadtteilen, die quasi als Problemviertel gelten. Das war während des Studiums so, da wurde mir in Hildesheim gesagt, zieh bloß nicht in die Nordstadt, da kannst du nachts nicht über die Straße laufen. Und an der Stelle nochmal, wenn ihr in einen Stadtteil zieht, der als Problemviertel gilt, dann ist es in der Regel so, dass das auch ganz viele Vorurteile sind und die Nachbarschaft in diesen Stadtteilen ist eigentlich wirklich ziemlich schön, so wie Herr Kirche das vorhin auch schon gesagt hat. Was mich allerdings tatsächlich so ein bisschen, wo ich mich frage, das haben Sie jetzt zum Teil halt auch mit dem Zooviertel geantwortet. Ich wollte fragen, warum baut man oder warum kauft man einen Teil des Kanarisweg auf, anstatt zum Beispiel, wollte ich im Prinzip, bevor Sie es gesagt haben, anstatt sowas dann zum Beispiel soziale Wohnungen vereinzelt im Zooviertel zum Beispiel aufzustellen. Aber die Antwort haben Sie ja zum Teil auch schon gegeben. Das liegt dann vielleicht auch an dem Engagement der Nachbarn dagegen oder der Nachbarschaft.
Weil die Stadt Hannover Verantwortung, da leben ja schon Menschen, die man dann auch unterstützen will. Ne? Darum geht es ja dann auch. Mhm. Deswegen der Kanarisweg.
Mhm. Ja. Ich finde halt auch, Lindenort ist ja auch früher, also war auch nicht besonders, war sehr verrufen, kann man sagen. Und jetzt, wenn man sich das jetzt anguckt und sagt, ja, ich wohne in Lindenort, dann hört man nur positive Sachen. Aber dann ist es wiederum, dass keiner von den Weißbis früher hier war oder wie man früher hierüber geredet hat. Das heißt, es gibt immer einen Weg und immer eine Chance, dass man ein Viertel, das nicht so gut ist, dass man das aufbessern kann. Das Problem ist nur, welcher Mensch sagt sich selbst, okay, ich ziehe da hin und gibt dem Ort, den Leuten dort die Chance, wenn man von Anfang an sich nicht informiert, sich nicht, ich habe das Wort vergessen, sich nicht, die nicht Freiheit sind, nicht offen genug ist, um zu sagen, okay, ich probiere das aus. Und wenn es keine Person ist, die mutig genug ist, zu sagen, okay, wir machen das jetzt einfach so, wir packen einfach ein paar Leute, die da niemals hingehen würden, niemals hinkommen würden, dahin und gucken und warten einfach, wie es ist. Also man fragt, könnte man sowas machen, wenn man eventuell sagt, dass man das hat, vielleicht eventuell ein paar Leute aus dem sozial schwächeren Familien in Orte bringt, wo es halt sozial stärkere Familien gibt, so, um zu sehen, wie das auf die, was für Auswirkungen das auf die Kinder hat, wie das, was für Auswirkungen das auf die Leistungen in der Schule hat, was für Auswirkungen das mit den Bewerbungen hat und einfach alles, weil ich das ganz oft gehört habe, dass Jugendliche und alles ihre Bewerbungen abschicken und die werden nicht genommen, weil da der Viertel draufsteht und man denkt sich, die Menschen wollen gar nicht arbeiten, aber sie kommen jetzt hierher. Deswegen nehmen sie das nicht. Deswegen wäre es eine Möglichkeit, sowas mal. Okay. Wunsch, eher Wunschdenken, dass man sagt, okay, wir machen das mal so, dass wir sagen, okay, wir nehmen ein, zwei Familien aus dem sozial schwachen Bereich und packen die in einen sozial stärkeren Bereich und gucken, was für eine Auswirkung das auf die Kinder, auf die Familie, auf die Familien hat und auch auf die anderen Menschen, die da leben. Ich meine, haben die eigentlich schon beantwortet, dass es eher wahrscheinlich eher protestiert wird. Ja, aber
wichtig wäre einfach, anonymisiertes Bewerbungsverfahren zu machen, wo man dann einen Namen nicht sieht, man sieht auch nicht, wo sie wohnt. Ne? Die Stadt Hildesheim hat das gemacht. Als ich im Rat war, hätte ich das gerne für die Stadt Hannover gewollt, aber wir konnten es dann mit dem Antrag nicht durchsetzen. Aber ich finde, das ist genau. Und es wird immer gesagt, das ist viel schwieriger, formaler und umzusetzen. Das stimmt alles nicht, wenn man das Verfahren erstmal eingeführt hat. Dann läuft das gut und das würde allen Menschen auch die gleiche Chance geben. Weil da bin ich mir auch sicher, weil die Menschen, jeder sollte dann auch danach auch einen Arbeitsplatz bekommen, unabhängig, wo er herkommt oder was für einen Hintergrund oder Vordergrund er hat. Und die, man wird erst das System verändern, wenn man Teil des Systems ist. Ich meine, in der Frauenpolitik war und ist das ja genauso, ne? Denn das dauert ja schon seit über 100 Jahre in die Frauenbewegung und man muss gucken, wo wir sind. Es ist noch viel zu machen, aber mit den Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Ich sage immer, also ihr könnt besser über euch reden, ne, über eure Generation, als wenn jemand anders das macht. Deswegen, ne, man muss dann beruflich, politisch, ne, das ist dann, sag ich mal, der Marsch durch die Institution, ne, wie die Alt-68er das versucht oder gemacht haben. Ne, und anonymisiertes Bewerbungsverfahren, finde ich, das ist auch eine gute Sache. Ne, aber in der Praxis dann teil oder schwer umsetzbar dann, weil es nicht gewollt ist, aus veranscheinenden Gründen.
Ja, ich kriege hier schon Signale, dass ich auf die Zeit achten soll. Vielleicht übergebe ich das Schlusswort auch einfach an uns alle und vielleicht kann jeder nochmal irgendwie so abschließende Sätze sagen. Das fände ich, glaube ich, schöner, als wenn ich das jetzt alleine mache.
Ja, also ich fand es sehr, sehr schön, dass Sie heute hier waren und uns Einblicke auch gegeben haben, wie Rassismus in der politischen Debatte thematisiert wird, was genau da für Pläne sind und auch, dass Sie über Ihre eigenen Erfahrungen gesprochen haben. Das ist auch sehr, sehr mutig und ja, ich sage einfach vielen Dank.
Kann ich mich nur daran anschließen? Ich bin sehr, sehr froh, dass ich Sie heute hier bei uns hatte. Dankeschön dafür, Dankeschön, dass du da auch gekommen bist und ja.
Ja, also ich bedanke mich auch recht herzlich bei euch allen und auch allen, die hier in den, auf den Zuschauerplätzen sitzen. Ich fand, das war ein sehr interessantes Gespräch und hat mir auch ein paar Fragen beantwortet, die ich mir persönlich gestellt habe und dafür bin ich sehr dankbar. Vielen Dank.
Ja, ich möchte mich auch bedanken und ich freue mich, weil ihr seid auch die Zukunft Deutschlands, ne? Und ich meine, da brauchen Sie nicht sofort zu machen, es ist noch ein steiniger und langer Weg, nicht ohne Widerstände. Wichtig ist immer am Ball zu bleiben. Ne? Das ist so, also Helmut Schmidt hat immer, Politik ist wie Boxsport und Langstreckenlauf. Ne? Man muss dranbleiben und auch sich für die bessere Gesellschaft einsetzen, weil wir dürfen es nicht den Schlechten überlassen. Weil dann sehen wir, was in den USA passiert, in der Türkei oder in Ungarn. Ne? Also immer, die Guten müssen immer an einer besseren Gesellschaft arbeiten, weil die Schlechten wir sehen das, was für Folgen das für uns alle haben kann.
Ja, das war Talk to, der Podcast zum Thema struktureller Rassismus. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag und auf Wiederhören.